Herzlich willkommen beim Modernen Krieger Podcast. Ich freue mich natürlich, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast und möchte dich herzlich zu dieser Solo-Episode begrüßen. Ja, und heute habe ich mir ein mal wieder besonderes Thema überlegt. Ein Thema, das mich persönlich auch schon lange beschäftigt. Was heißt natürlich nicht aktiv, aber ich denke immer wieder darüber nach. Und bestimmt hast du schon mal den Film Matrix gesehen. Wenn nicht, ist ein Klassiker, kannst du dir auf jeden Fall mal anschauen. Ist aber nicht was für jedermanns Sache, so ein bisschen Sci-Fi-mäßig und so weiter. Naja, auf jeden Fall, worum geht's in Matrix? Also, die Matrix ist eine virtuelle Welt. Und diese virtuelle Welt leben die ganzen Menschen, die ganze Menschheit und denkt, das ist die echte Welt, weil sie das gar nicht weiß, dass sie in einer virtuellen Welt lebt. In Wahrheit ist die Menschheit versklavt worden von Maschinen und Robotern und die beherrschen die Welt sozusagen und haben uns diese Matrix-Welt in unser Gehirn eingepflanzt und spielt diesen Film dann quasi in unserem Gehirn ab. Und so wissen wir dann gar nicht als Menschen, dass wir gar nicht in der echten Realität leben, sondern in einer Scheinwelt. Und um jetzt aus der Matrix wieder auszusteigen, warum ist das interessant für unser heutiges Thema? Naja, also man kann ja eigentlich gar nicht beweisen, dass es diese Matrix-Welt gar nicht gibt. Also woher nimmst du beispielsweise dir die Gewissheit, dass wenn du abends ins Bett gehst und morgens aufstehst, dass du die Welt siehst, so wie sie ist? Und was spreche dagegen, dass wir in einer virtuellen Welt leben, die es gar nicht gibt? Richtig, also beweisen kann man das nicht. Und nicht nur die Regisseure vom Film Matrix haben sich diese Frage gestellt, sondern auch einer der bedeutendsten Philosophen aus der Antike, nämlich der griechische Philosoph Platon. Und Platon hat ein sogenanntes Höhlengleichnis aufgestellt. Vielleicht hast du schon mal was davon gehört. Und ich würde sagen, lass uns gleich mit einem kleinen Beispiel dazu anfangen. Du wirst später merken, worauf ich da hinaus will. Also, los geht's. Stell dir vor, du bist mit deinen Freunden irgendwo Kaffee trinken oder ihr hockt auf einer Couch oder so. Auf jeden Fall diskutiert ihr gerade. Ja, und das Thema ist, warum ist es im Winter kalt und warum ist es im Sommer warm? So. Und jetzt sagt einer von deinen Kumpels, naja, im Winter ist halt die Sonne weiter weg und ist doch klar, dass es dann eben kälter ist auf der Erde. Und dann sagst du, ja gut, das, keine Ahnung, das wusste ich nicht. Und plötzlich passiert Folgendes. Deine Freunde, die lachen dich aus, ja. Und dann sagen die sowas wie, ja gut, wie kann man das nicht wissen? Das ist doch klarer. Ja, aber dir war das gar nicht so klar. Und dann gehst du nach Hause und denkst so, krass, also habe ich jetzt echt was nicht gewusst, was man eigentlich hätte wissen sollen und kannst es nicht auf dir sitzen lassen. Also, was machst du? Du recherchierst. Gehst du auf google.de, so wie das der Rest der Menschheit heutzutage auch tut und findest heraus, ja, und das ist das Interessante, dass die Entfernung gar nichts mit den Jahreszeiten zu tun hat. Und wenn wir das jetzt auch auflösen wollen, dann ist es nämlich so, dass die Erde gar nicht in einem senkrechten Winkel sich um die eigene Achse dreht, wenn du das mal so bildlich vorstellen willst, sondern die ist leicht geneigt. Und zwar, um genauer zu sein, um 23 Grad. Und durch diesen Winkel verändert sich natürlich auch der Winkel, in dem die Sonnenstrahlen auf die Erde eintreffen. Und das ist letztendlich verantwortlich für unsere Jahreszeiten. Naja, ich wollte mit diesem Beispiel aber nicht darauf hinaus, warum es im Sommer warm ist und im Winter kalt, sondern warum du in diesem Beispiel ausgelacht wurdest für etwas, was du nicht gewusst hast, obwohl die Aussage ursprünglich ja auch nicht richtig war. Und damit kommen wir zu unserem heutigen Thema. Wie schon gesagt, es geht um Platons Höhlengleichnis. Und das Ziel von Platons Höhlengleichnis ist es mitunter, den Unterschied zu erkennen zwischen dem Schein und der Realität. Und das Höhlengleichnis geht so. Also der Platon, der hat dieses Höhlengleichnis beschrieben als ein Gespräch, das sein Lehrer, der sich Sokrates nennt, also Sokrates ist dir bestimmt auch ein Begriff, und der hat mit Glaukon ein Gespräch geführt. Und in diesem Gespräch hat Sokrates Glaukon zu einem Gedankenexperiment aufgefordert, indem er sich die folgende Situation mal vorstellen sollte. Und damit das Ganze etwas leichter verständlich wird, habe ich das Ganze in Szenen aufgeteilt. Also schauen wir uns einfach mal die erste Szene an. So. Die Menschheit oder die Menschen, um die es in diesem Gedankenexperiment geht, die leben in einer Höhle. Die Höhle ist unterirdisch und dort wohnen sie sozusagen. Und es gibt einen Gang, der zur Oberfläche führt, hinaus in die Welt sozusagen. Aber diese Menschen sind gefesselt, und zwar am Hals und an den Beinen. Also die können nichts machen, die können weder ihren Kopf bewegen, die können sich auch nicht umdrehen, die können nur nach gerade ausschauen, die können gar nichts machen. Ah doch, das Einzige natürlich, was sie können, ist, dass sie die Wand vor sich sehen. Und auf dieser Wand sehen sie etwas, nämlich Schatten. Und zwar Schatten von Gegenständen, die eigentlich hinter ihnen stehen. Und hinter ihnen ist eben auch ein Feuer, ein großes Feuer. Und dieses Feuer erzeugt diese Schattenbilder, die sich auf der Höhlenwand projizieren. Und die Menschen, da sie sich ja auch nicht bewegen können und nicht den Kopf umdrehen können, wissen die ja gar nicht, dass hinter ihnen Feuer ist, und wissen auch nicht, dass hinter ihnen irgendwelche Gegenstände sind. So, die sehen dann nur die Schatten. Und da die ja nur das sehen und gar nicht wissen, dass es andere gibt, halten sie diese Schatten für die Realität. Und das war auch schon die erste Szene. In der zweiten Szene wird einer von diesen Gefangenen befreit. Und dann gezwungen, aufzustehen und sich umzudrehen. Ja, und jetzt hat sich der Mensch also umgedreht. Was würde jetzt passieren? So, zunächst mal wäre er total geblendet von dem Licht, das er vorher in seinem Leben noch nie gesehen hat. Also das Licht von dem Feuer. Und zweitens ist er natürlich total perplex. Er ist verwirrt, er weiß gar nicht, was abgeht. Aber nach einiger Zeit gewöhnt er sich an diese Dinge, je länger die dann anschaut, und er hält sie dann am Ende sogar für real. Jetzt blendet ihn aber immer noch dieses Sonnenlicht so stark vom Feuer, weil das dauert eben, bis sich da die Augen dran gewöhnen. Also was macht er? Er beschließt, wieder in die Höhle zurückzugehen. So, und jetzt sitzt er schon wieder neben den anderen Menschen da und schaut auf die Höhlenwand. Man müsste ihn jetzt also nochmal zwingen. Und wenn man das jetzt getan hat, man hat ihn nochmal gezwungen, hat gesagt, geh da rauf, weil da gibt es ja auch noch einen Ausgang, wie ich eingangs erwähnt habe. Und jetzt macht er das. Der läuft an diesem Feuer vorbei, an den Gegenständen vorbei und läuft die Treppen raus aus der Höhle an die Oberfläche. Und die Sonne steht oben am Horizont und blendet ihn furchtbar. Also er denkt, wow, krass. Denn die ist ja nochmal viel heller als das Licht aus dem Feuer. Also muss er sich erstmal die Augen zuhalten, und es geht auch noch eine Weile. Und dann langsam gewöhnen sich seine Augen an dieses Sonnenlicht. Und jetzt passiert was Interessantes. Jetzt sieht dieser Mensch andere Menschen. Er sieht andere Gegenstände. Er sieht Pflanzen und er sieht Sonnenlicht und er sieht die Welt so, wie sie wirklich ist. Und dann wird ihm eins ganz schmerzlich bewusst, und zwar, dass die Sonne die Lichtquelle ist, die diese Schatten erzeugt. Die Schatten, die er sein ganzes Leben lang gesehen hat, und ist quasi erleuchtet. Und jetzt kennt er die wahre Wirklichkeit und will natürlich nie wieder zurück in diese dunkle Höhle. Und ich kann sie ihm natürlich auch nicht verübeln, denn wahrscheinlich würde keiner von uns wieder zurück in die Höhle wollen, da nachdem wir jetzt die Welt gesehen haben und endlich befreit sind sozusagen. Und jetzt kommen wir auf dieses Beispiel zurück, das ich am Anfang erwähnt habe. Und zwar habe ich ja die Frage gestellt, warum wir ausgelacht wurden für etwas, das wir nicht wussten, obwohl die Aussage ja auch nicht richtig war mit den Jahreszeiten. So, und jetzt geht das Gedankenspiel so weiter. Wenn dieser Mensch jetzt tatsächlich sich überwinden würde und sagen, okay, ich gehe wieder zurück, ich möchte nämlich auch meine ganzen Mitmenschen, die anderen, die unten noch gefangen sind, befreien. Ich möchte denen die Welt zeigen, wie sie wirklich ist, und ich gehe da wieder zurück. Was würde passieren? Jetzt kannst du kurz drüber nachdenken, aber wahrscheinlich wirst du dir schon denken können, was passiert. Nämlich, sie würden ihn dafür auslachen. Ja, und das kann man ihnen ja nicht mal verübeln, denn sie kennen ja nur diese Realität. Aber das Ganze würde noch weitergehen. Denn dieser Mensch, der ja befreit wurde, stellt ja jetzt, indem er wieder zurückkommt, die ganze Weltvorstellung von allen angeketteten Menschen in Frage. Und da das eigentlich auch ein unmittelbarer Angriff ist, werden die auch aggressiv. Und wenn dieser Mensch dann versuchen würde, diese Angeketteten mit Gewalt zu befreien, um zu sagen, hey, glaub mir, da oben ist die Wahrheit und so weiter, dann würden sie ihn umbringen. Und wenn du jetzt denkst, das würde zu weit gehen, das ist zu krass, dann kann ich dir sagen, dass Sokrates selbst dieses Schicksal mehr oder weniger ereilt hat. Er hat nämlich mit seinen Schülern nach der Erkenntnis gestrebt und wurde dafür zum Tode verurteilt. Die Anklage hat nämlich damals gelautet, dass er die Götter missachtet hat und die Jugend verführt hat. Also Missachtung der Götter und Verführung der Jugend waren die Anklagepunkte. Und was ist passiert? Er hat dann in Gemeinschaft von seiner Familie und seinen Freunden tatsächlich das Todesgift getrunken und sich getötet. Ja, und das war eigentlich auch schon das Höhlengleichnis in leichter Form natürlich. Es ist ein sehr komplizierter Text. Ich habe es versucht, so einfach darzustellen wie möglich. Aber wichtig für uns ist ja, was bedeutet das Höhlengleichnis für uns selbst? Und jetzt kommt meine eigene Interpretation ins Spiel. Also, der Platon hat gesagt, dass alles, was wir auf der Erde sehen und wahrnehmen, nicht die Wirklichkeit ist, sondern das Abbild einer höheren Wirklichkeit sozusagen. Ja, und auf die Frage hin, ob das jetzt so abwegig ist, wenn wir uns jetzt mal die Farben anschauen, die wir sehen tagtäglich, dann ist das ja eigentlich auch nur ein Abbild aus unseren Augen, aus unserem Sehnerv. Das Ganze funktioniert ja so. Ohne Licht sehen wir ja bekanntlich gar nichts. Und sobald etwas mit Licht betroffen wird, können wir es erkennen. Und das Licht an sich beinhaltet alle Farbspektren. Wenn du dir jetzt mal so einen Regenbogen anschaust, dann kannst du das da ja ganz gut erkennen, dass da im Licht durch diese Brechung von Regentropfen Farbverlauf entsteht, diese Regenbogenfarben eben. So. Und wenn jetzt Licht auf einen Gegenstand trifft, dann passiert etwas. Nämlich dieser Gegenstand, wir nehmen jetzt zum Beispiel als Beispiel einfach mal eine Pflanze. Und diese Pflanze kann Folgendes machen. Die kann das Licht entweder brechen, sie kann es absorbieren oder sie kann es reflektieren. So, und jetzt trifft dieses Licht auf eine Pflanze oder irgendwelche Blätter. Und was macht diese Pflanze jetzt? Die Pflanze absorbiert alle Farben. Sämtliche Farben aus dem Licht werden von der Pflanze absorbiert und umgewandelt in chemische Energie. Nur eine Farbe nicht. Und du kannst ja schon denken, welche Farbe es ist. Und zwar ist es ganz klar grün. Grün wird nämlich von der Pflanze reflektiert. Aber jetzt erlaubt man sich natürlich die Frage, welche Farbe hat die Pflanze eigentlich in der Realität? Hat sie überhaupt eine Farbe? Weil grün ist ja eigentlich nur die, die reflektiert wird. Deswegen sehen wir sie in grün. Aber ist die Pflanze in Wahrheit grün? Aber jetzt lass uns doch mal kurz zu Platons Höhlengleichnis zurückkommen. Ich möchte das nämlich vergleichen. Ich möchte das vergleichen mit unserer heutigen gewöhnlichen Welt, unserem heutigen gewöhnlichen Dasein, und zwar mit einem unbewussten Menschen. Dieser unbewusste Mensch wird irgendwo geboren und dann wächst er in einem System auf. Und mit System meine ich, dass er in einer Gesellschaft aufwächst, die gewisse Normen hat, die gewisse Moralvorstellungen hat, also was ist richtig und was ist falsch und gewisse Werte hat. Die bekommen wir natürlich auch schon direkt anerzogen von unseren Eltern. Das heißt, so wie die Eltern denken, dass es richtig und dass es falsch ist und was sie glauben, was richtig ist und was sie nicht glauben, das bekommst du dann in die Wiege gelegt. Und jetzt wächst du als unbewusster Mensch auf und übernimmst natürlich diese ganzen Dinge. Und dann machst du genau das, was die Gesellschaft von dir erwartet. Du wächst also in einer Art Bubble auf. Und möchtest aber auch nie über diese Bubble hinaus, weil da draußen ist ja das Unbekannte, also das, was du nicht kennst und das, was du eigentlich auch nicht kennen möchtest, weil es dir Angst macht. Und selbst wenn jemand, der außerhalb dieser Bubble lebt, dir sagen möchte, hey, komm hier raus, da ist das echte Leben, du lebst nur in einer, in Anführungsstrichen, Scheinwelt, dann würdest du Folgendes sagen: Nein, ich möchte das nicht und ich fühle mich wohl in meiner Comfortzone. Und so ist es ja tatsächlich, denn wie können wir irgendwas vermissen, was wir nie gehabt haben? Und was machen wir jetzt, um aus diesem unbewussten Menschen einen bewussten Menschen zu machen? Und zwar laufen bei uns ja jeden Tag Denkmuster ab. Also wir machen ja immer das Gleiche, weil wir immer gleich denken und deswegen auch immer gleich handeln. Also müssen wir versuchen, anders zu denken, damit wir anders handeln können. Und das können wir nur machen, indem wir es erkennen, wie wir denken. Das heißt, wenn du irgendwas machst, oder dieser unbewusste Mensch in unserem Beispiel, und sich dann fragt, hey, ich mache das schon die ganze Zeit so, könnte man das vielleicht anders machen? Oder ist es überhaupt so richtig oder gut, wie ich das mache? Dann kann man in dem Moment, in dem einem das auffällt, das anders machen. Und wenn man das ein paar Mal anders gemacht hat, dann hat man ein neues Programm eingespielt sozusagen. Und je mehr wir das machen, und zwar in dieses Unbekannte gehen, Dinge, die wir davor nicht getan haben, desto mehr vergrößern wir natürlich erstmal unsere Bubble oder wir können auch ausbrechen teilweise aus unserer Bubble, bis wir dann irgendwann mal gar nicht mehr wissen, was davor war und wie wir davor gedacht haben. Und ich finde schon, dass das eigentlich ein treffendes Beispiel ist, das man als Vergleich nehmen kann, da viele Menschen auch so leben. Und zwar ihr ganzes Leben lang. Ich habe viele kennengelernt, die nichts anderes machen als genau das, wofür ich jetzt diesen unbewussten Menschen als Beispiel hergenommen habe. So, und das soll jetzt natürlich auch gar nicht verwerflich oder vorwurfsvoll klingen, auf gar keinen Fall. Es kann auch sehr schön sein, in einer Bubble zu leben. Wir alle leben ja irgendwo in einer Bubble. Und wenn du happy bist mit dem, was du tust und wie du dein Leben lebst, deinen Alltag verbringst und so weiter, dann geil. Das ist ja das Schönste, was man haben kann, wenn man damit glücklich ist. Wenn man aber unzufrieden ist und man möchte etwas ändern, dann zählt natürlich erstmal die Erkenntnis. Und was natürlich noch wichtig ist: Meistens ist es ja so, dass wenn wir in einer Bubble leben, dass die Menschen um uns rum ebenfalls in dieser Bubble leben. Und wenn wir das jetzt auf unser Hüllengleichnis beziehen, dann war ja auch dieser eine Mensch, der zurückkam, der die Realität gesehen hat, so wie sie ist, und der dann versucht hat, seine Mitmenschen zu befreien. Dann wäre es jetzt an uns, diesen Menschen nicht abzustempeln, diesen Menschen nicht auszulachen. Denn nur so können wir immer wieder uns reflektieren und erkennen, ob wir tatsächlich gerade in einer Blase leben und uns von außen jemand, ja, vielleicht auch einfach aufmerksam darauf machen möchte. Aber kommen wir mal zum Fazit und damit zum Ende der heutigen Folge. Also, wie schon vorhin erwähnt, ist auch meine Meinung, dass wir alle irgendwo in einer Blase leben. Die eine ist eben kleiner, die andere ist größer. Aber wir werden nie mehr aus unserer Komfortzone rauskommen, wenn wir immer denken, dass wir alles schon wissen. Oder eben, indem wir gar nicht merken, dass wir, wenn uns jemand anderes darauf anspricht oder seine Meinung, seine Ansichten mitteilen will, dass wir darauf mit so einer Ablehnung reagieren. Also, dass wir das gleich in eine Schublade stecken oder gleich irgendwie abhaken, also links rein, rechts raus, du kennst es ja. Ja, und wenn du das nächste Mal mit jemandem diskutieren solltest und der teilt dir seine Ansichten mit, dann kannst du ja mal beobachten, ob du mit einer Ablehnung dagegen reagierst und es auch in eine Schublade stecken willst und so. Und dann kannst du dich ja hinterfragen, Macht es überhaupt Sinn, das jetzt direkt abzulehnen? Oder sollte ich mir das doch einfach mal offen und neutral anhören? So, und damit komme ich zum Ende der heutigen Folge. Ich hoffe, dir hat sie gefallen. Ich weiß, sie war vielleicht etwas kompliziert. Ich habe es so einfach wie möglich ausgedrückt. Ich finde es selber auch nicht so einfach. Es ist ein etwas komplizierteres Thema. Und wenn du möchtest, kannst du diesen Podcast auch gerne teilen. Das würde mir helfen. Ich würde mehr Reichweite bekommen. Und wenn du auch sagst, hey, das war eine coole Folge, ich würde jetzt jemand anders gerne auch drüber informieren. Vielleicht fällt dir sogar jemand ein, der eben immer so mit Ablehnung reagiert und der vielleicht tatsächlich auch mal sich etwas mehr hinterfragen sollte. Und natürlich freue ich mich am Ende, wenn ich dich auch bei der nächsten Folge wieder begrüßen darf.